Unsere Lösung umfasst natürlich nicht nur das eine oder das andere, sondern wir sind der einzige Hersteller, der wirklich alles hat.
Willkommen zu den IT-Komplizen, der Podcast von Comstore mit Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Wir machen mit euch gemeinsame Cisco-Sache.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge die IT-Komplizen. Was mich besonders freut ist, wenn ich die Komplizen wiedersehe. Und in dem Fall dreht sich es um Malte. Hallo Malte.
Hallo Peter.
Vielleicht hat nicht jeder unsere ersten Gehversuche beim Thema Podcast mitbekommen. Deswegen würdest du noch mal kurz erklären, was deine Rolle bei Cisco ist.
Ja, ich freue mich natürlich auch besonders, wieder hier zu sein. Ich bin technischer Leiter für den Bereich Collaboration hier in Deutschland.
Freut mich total und wie auch beim letzten Mal haben wir unsere Folge mehr oder weniger ein bisschen damit abgeschlossen, dass wir auch gesagt haben, es gibt ein super Event, was einmal im Jahr in Deutschland stattfindet, auch weltweit mehrfach, und das ist die WebEx One. Ist das richtig soweit?
Absolut, genau. Und das hat auch dieses Jahr wieder stattgefunden, hier bei uns in Deutschland, in Frankfurt. Natürlich gab es das weltweite Event, die WebEx One in San Diego, und wir in Deutschland hatten eben auch die Veranstaltung.
Magst du mal kurz schildern für die, die diese Veranstaltung nicht kennen, Teilnehmeranzahl, vielleicht auch ein bisschen, was wird da so gezeigt, und damit man sich vorstellen kann, was das für ein Event ist?
Also wir haben 300 Menschen mobilisiert auf die WebEx One in Frankfurt. Das Ganze hat dieses Jahr in der Klassikstadt stattgefunden. Das ist eine sehr spezielle, sehr besondere Event-Location, wo sich alles so ein bisschen um das Thema Automobil dreht, aber auch eine tolle Möglichkeit bietet, um Sachen auszustellen, und natürlich eine ganz große Bühne. Mhm. Was haben wir gemacht? Ist relativ einfach. Also wir hatten den ersten Tag Keynotes und Präsentation, hatten parallel dazu, das aber auch so gut eingeplant, dass wir lange Pausen hatten, und neben der Mainstage gab das auch einen großen Bereich, den wir World of Solutions genannt haben. Da haben wir unsere eigenen Demos ausgestellt, als auch von Third Parties bzw. Sponsoren, die da mit bei waren, wo es die ganzen Lösungen halt zum Anfassen gab. Das war Tag 1, und Tag 2 war dasselbe Setup, aber wir hatten zwei Tracks, die eben deutlich technischer waren, und das Ganze unter dem Brand WebEx Academy. Mhm. Wie der Name schon sagt, also Akademie, da geht es wirklich darum, technisch abzutauchen und in die Tiefen der Technik zu gehen.
Wenn ich daran selber mal teilnehmen möchte, bin ich ja, ich jetzt als Person bin natürlich angestellt bei einem Partner von euch. Welches Auditorium adressiert ihr mit diesem Event? Geht es mehr um Partner, geht es mehr um Endkunden, oder ist es beides?
Das ist beides. Also wir haben es bewusst aufgemacht für Partner und Endkunden, und das Ganze eben in einem schönen Rahmen. Tag 1 ist eher mehr High Level. Also es geht darum, eher die Message, die Story von Cisco, die Strategie zu verstehen, während der Tag 2 deutlich technischer ist. An Tag 1 hatten wir auch einen guten Misch aus unseren Executives, die da präsentiert haben, aber auch externe Sprecher, die wirklich auch einen ganz anderen Blick auf das Thema, natürlich vor allem der Fokus AI, aber auch wie die Menschen sich da mitfühlen, geben.
Das heißt, wenn ich da Interesse daran hätte, als Hörer unserer Folge hier, egal ob ich Partner oder Endkunde bin, sollte ich das auf jeden Fall im Blick behalten. Typischerweise gegen Ende des Jahres, würde ich jetzt mal sagen.
Genau.
Hängt natürlich immer ein bisschen von der Verfügbarkeit ab. Und dann kann ich mir Impressionen darüber geben lassen, wie Kommunikation heute funktioniert, mit welchen Produkten ihr das realisiert, und kann es im besten Fall in der World of Solutions sogar anfassen, auch mit Partnerlösungen.
Schön zusammengefasst, genauso.
Dann lass uns mal über die Inhalte sprechen, was alles so vorgestellt wurde. Der ein oder andere, der Hörer, kennt ja die WebEx-Plattform schon, der andere vielleicht nicht oder nicht so intensiv oder nur die Software oder nur die Endgeräte. Was habt ihr alles vorgestellt, in welchen Bereichen?
Das ist natürlich das Spannende. Also unsere Lösung umfasst natürlich nicht nur das eine oder das andere, sondern wir sind der einzige Hersteller, der wirklich alles hat. Wir haben Hardware, Software, wir haben eine komplette Plattform vom Contact Center hin über Calling, Meeting, Messaging. Und in all diesen Bereichen gab es natürlich Neuerungen. Mhm. Ich würde mal einmal so die Highlights zusammenfassen. Bei uns dreht sich natürlich auch eine Menge um AI. Und wenn wir uns die Plattform anschauen, dann hat sich da eine Menge getan. Zum Beispiel, dass wir in Meetings jetzt announced haben, dass wir einen Note-Taker mit reinnehmen, der also ganz normal, während wir uns unterhalten in einem Online-Meeting oder über einen Video-Endpunkt die Notizen mit aufnimmt. Dann gibt es einen Meeting-Scheduler, der automatisch erkennt, okay, hier ist ein Follow-up gefragt und ich schlage euch vor, dann und dann mit dem und dem Teilnehmerkreis, also auch Zugriff auf die Kalender, um das zu realisieren.
Das ist ja cool.
Weiter geht's mit, kennen wir alle, wir sind in einem Meeting und dann ist man irgendwie an einem Punkt, wo es eine Abstimmung bedarf. Also ne, 4, 5 Leute und man ist sich irgendwie uneinig. Genau, ja. Wo wollen wir denn jetzt hin? Machen wir das oder machen wir das nicht? Und das ist dann der Polling Agent, der hergeht und sagt, pass auf, ich habe erkannt, ihr braucht eine Abstimmung zu dem Thema. Ist das richtig? Dann starte mich doch einfach mal. Und dann haben wir ein klares Voting, ja oder nein, rechtsrum, linksrum, A, B oder C. Also alles Sachen, die das Zusammenarbeiten einfacher machen. Das nächste ist Task Agent. Mhm. Also wir sind in einem Meeting und stellen fest, okay, Malte kümmert sich um die Agenda von morgen. Der Peter nimmt das und das mit, dass der das einfach aufschreibt und in der Zusammenfassung vom Meeting mit reinwirft und sagt, pass auf, das sind deine To-Dos fürs nächste Mal.
Cool. Okay.
Das zum Thema kurz zusammengefasst, was wir als AI-Features in die Plattform mit reinbringen. Dann gibt es natürlich noch drumherum eine Menge. Also wir bewegen uns ja bewusst im Cisco-Kontext. Also auch wenn Collaboration immer so als alleinstehend gesehen wird bei Cisco, mhm, sind wir natürlich ganz eng vermascht mit unseren anderen Architekturen. Und da haben wir eine komplette Integration mit unserem restlichen Portfolio gelauncht. Soll also heißen, das kam alles auf der Cisco Live. Ich meine, das war im Mai. Da hat das Networking-Team das Thema AI Canvas gelauncht. Also das ist ein Troubleshooting-Dashboard, mhm, wo ich im Browser einfach nur sage, hey, User XY hat ein Problem, hilf mir. Und dann geht das über alle Plattformen her und checkt, okay, habe ich da eine Netzwerkverbindung? Wie sieht die Applikation aus? Was macht gerade das Data Center? Was macht WAN? Wie sieht es in Security aus? Alles bezogen auf den User.
Das ist ja super, wenn ich da kurz einhaken darf, weil zu Canvas, für diejenigen, die gerne zuhören, haben wir nämlich schon eine Folge gemacht. Und das Coole ist, weil du es gerade sagst, Collaboration war da noch nicht Teil von. Wir haben erzählt darüber, dass wir Netzwerk, Warnstrecken und verschiedene Funktionen, aber noch nicht, dass auch Collaboration jetzt Teil davon ist. Macht die Lösung natürlich nur umso charmanter.
Absolut. Und genau das ist nämlich der Fall. Also in diesem Fall würde dann der User Malte Kostowitz ein Problemchen melden und sagen, hey, ich habe hier eine schlechte Audioverbindung, schlechte Videoverbindung oder meine Messages gehen nicht durch. Und dann ist das komplett integriert auf Backbone-Seiten. Das heißt, das Troubleshooting findet halt komplett Ende zu Ende statt und ich kann bis in die Applikation, mhm, reinschauen, wo ist denn jetzt das Problem? Wo hat Malte denn sein Packet Loss? Oder ich meine, der User würde nie reporten, er hat Packet Loss, sondern der wird sagen, hier läuft irgendwas nicht. Wir analysieren das. Das stimmt. Also die Techies schon. Und so läuft es dann, dass eine komplette Integration mit allen integralen Bestandteilen dieser Verbindung komplett übergeben wird ins gesamte Cisco-Portfolio. Macht die One Cisco-Story, mhm, natürlich komplett rund.
Was gab es denn außer dem Thema AI-Canvas-Integration und WebEx-Plattform noch an weiteren Themen?
Wir haben uns auch ein Stück weit weiter geöffnet mit unserer WebEx-Plattform. Das heißt, wenn ich sage weiter geöffnet, viele Unternehmen und Kunden setzen ja nicht komplett auf WebEx, sondern haben auch andere Produkte im Einsatz und deren AI-Agents oder Soft-Enterprise-Searches. Und wir haben uns mit WebEx dafür geöffnet. Soll also heißen, wenn eine Firma heute für Workload A, B oder C etwas anderes einsetzt, wie zum Beispiel Glean oder Copilot oder Amazon Q, dann sind wir in der Lage, da eine Verbindung herzustellen. Und ein Copilot könnte dann zum Beispiel die ganzen Inhalte, die Recordings, die Messagings, also die Nachrichten aus WebEx auslesen und mit in deren Verarbeitung reinnehmen.
Das finde ich total spannend. Lass uns da mal für eine Sekunde feststehen, weil ich hatte heute ein Meeting, also das Recording, weiß ja nicht, wann das die Leute hören, und wir haben uns drüber Gedanken gemacht, du wirst heute von so vielen Informationen belagert. Ja, also wir kriegen Informationen als Cisco-Partner über WebEx, über Microsoft Teams, per E-Mail, dann überlegen wir uns, wo können wir was ablegen, wo kann man was nachlesen. Ist das, was du hier gerade beschreibst, theoretisch die Öffnung, dass ich eine Enterprise Search in Microsoft zum Beispiel dazu öffnen kann, auch Inhalte von WebEx A zu indexieren, B zu suchen oder sogar, dass wenn ich einen internen Copilot einsetze oder ChatGPT oder Gemini oder was auch immer meine Lösung ist, dass ich diese Inhalte auch durchsuchen kann, weil das wäre super spannend, weil viele fragen mich aus meinem Team, aber auch Kunden, wie kann ich alles über eine Oberfläche durchsuchbar machen, und da geht es theoretisch hin. Ist das ungefähr das, was du gesagt hast?
Das ist genau das, was ich gesagt habe. Und ich gebe dir mal zwei Beispiele davon. Ich war im Austausch mit den Kollegen von Glean. Die haben ein paar große Deals in Europa gewonnen und sind dann natürlich wir mit denen in die Partnerschaft gegangen. Und wir haben auch einen großen Kunden in Deutschland, der die einsetzt. Und deswegen bin ich da relativ tief eingetaucht. Und die haben eine ganz einfache Demo gemacht. Die haben mir ihren Browser gezeigt und deren Story ist relativ einfach. Die haben angefangen als Enterprise Content Search. Das heißt, die haben ihre Oberfläche über alle Silos, die es in jedem Unternehmen gab, gelegt. Und dann haben sie AI draufgepackt und damit sind sie verdammt groß geworden. Und der hat angefangen und gesagt, hey, ich darf dir gar nicht alles an Infos zeigen. Das war noch wirklich Early Stages. Oder haben wir ein NDA? Und ich sage, ja, haben wir irgendwo bestimmt. Und er sagt, pass mal auf, das ist eine gute Demo. Und dann hat er angefangen, über seine Oberfläche eben zu suchen. Und tatsächlich haben wir festgestellt, dass der NDA, also er war der Partnerschaftsmanager, dass der NDA in dem Space von Webex ist oder unterschrieben und geteilt wurde eben über einen Space von Webex. Da hat er den dann gefunden. Okay. Parallel hat er aber auch das bei sich selber auf deren Portal gefunden. Das heißt, deren Search durchsucht eben alles, was eben diesen String hat. Und in dem Fall war der String NDA mit Cisco zum Thema Webex. Und da soll es ja eigentlich hingehen.
Ja, absolut, weil du hast sozusagen, musst ein bisschen sortieren, die Informationen, die durchlaufen sind, die temporär von Interesse sind, die von dauerhaftem Interesse sind, die beschränkten Zugriff erlauben. Ich meine, das sind ja Sachen, mit denen beschäftigen wir uns schon immer, ja, also egal welche Datenbank oder abgelegte Dateien, aber das dann auch durchsuchbar zu machen. Und wie oft kriegst du die Frage, du Malte, du hast doch vor einem halben Jahr mal eine Präsentation gemacht, da hast du doch die Roadmap angesprochen, kannst du mir nochmal sagen, wo die liegt? Und dann würde darauf die Antwort automatisch laufen. Heißt nicht, dass wir nicht mehr miteinander reden, aber wenn es mal 20 Uhr abends ist, dann freue ich mich, dass mein Handy nicht klingelt, sondern sich die Leute selber helfen können.
Absolut. Und du sprichst es an. Also ich wüsste wahrscheinlich, wo ich diese Präsentation finde. Aber wenn du eine mit mir geteilt hättest oder ein Kollege von mir, dann fängst du an. Liegt das irgendwie auf dem SharePoint? Liegt das dann vielleicht doch auf Box? Liegt das irgendwo in einem Teamfolder oder war es dann doch in einem One-to-One, wo er mir das geschickt hat? Das soll das adressieren. Und dann gehst du natürlich noch ein Stück weiter, wenn du AI drüber packst und sagst, hey, ich will nicht die Präsentation haben, sondern ich will eigentlich nur wissen, wann diese Enterprise Search Integration kommt. Dann ist das halt Inhalt aus dieser Präsentation. Dann wird der Schuh wirklich draus.
Das ist super spannend. Also das würde, ich glaube, wir haben auch viele Hörer bei uns, die sich darüber Gedanken machen und sich fragen, wann die AI-Funktionalität für die internen Daten über alle Plattformen hinweg so funktioniert, wie man das von ChatGPT oder so im Web gewohnt ist. Ja. Ich glaube, das ist einer der besten Use Cases, um zu zeigen, wie AI hilfsbereit sein kann.
Aber zu deiner ursprünglichen Frage zurückzukommen, also was haben wir noch gelauncht? Großteil unseres Portfolios sind natürlich unsere Endgeräte. Und wir haben für die Endgeräte auch einen Meilenstein gemacht, nämlich das Room OS 26. Ist auch schon draußen seit drei Wochen. Und damit haben wir auch wieder einen Meilenstein gemacht. Also nicht nur, dass es eine neue, schöne Benutzeroberfläche und wieder ein bisschen mehr Features gibt, sondern wir haben auch wirklich sehr, sehr viel im Backend verändert. Wir haben unsere Partnerschaft mit Microsoft nochmal deutlich ausgebaut. Wir sind als erster in dem Microsoft Developer Ecosystem Plattform drin, also die MDAP Plattform für unsere MTA-Geräte. Wir haben unsere Integration mit Zoom. Das heißt, das Zoom Meeting läuft dann direkt bei uns mit auf den Geräten drin. Aber wir haben all die AI-Funktionalitäten, über die ich vorhin gesprochen habe, mit drin. Wir haben sowas wie Audio Zones. Das heißt, du hast zum Beispiel in der öffentlichen Bereich im Büro ein Videosystem stehen und du kannst dann ganz klar abgrenzen, bis wohin das Mikrofon aufnehmen soll und bis wohin nicht, weil da dann zum Beispiel der Durchgang ist. Was noch mit reinkommt, ist das Thema Workspace Advisor. Das heißt, das Videosystem guckt quasi durch die Kamera und stellt fest, hey, hier ist etwas nicht optimal hinterlegt. Also ich habe hier keine Ausleuchtung von allen Sitzen. Ich komme gar nicht bis zum Ende, weil die Kamera gar nicht so eine Tiefe hat. Oder hier ist irgendwas verdeckt, beziehungsweise ich kriege keinen Ton von allen Sitzen. Und auf Basis von diesem Advisor bekommt dann der Admin eine Benachrichtigung, hey, hier ist noch Room for Improvement. Das in Verbindung mit unserem Workplace Designer, wo ich das Ganze dann abbilden kann und einen Meetingraum wirklich planen kann, macht es halt unglaublich einfach und effizient, ein Videosystem in einem Meetingraum wirklich komplett vernünftig nutzen zu können.
Würde der User auch einen Hinweis bekommen, du sag mal, vielleicht wäre so ein virtueller Hintergrund für den Status deines Homeoffices vielleicht gar keine so schlechte Idee, willst du, dass ich den für dich aktiviere?
Also wahrscheinlich wäre das technisch möglich, aber ich glaube, da sind wir in Deutschland weit, weit von entfernt, dass das erlaubt wäre. Also die Antwort ist nein.
Okay, alles klar.
Auch wenn es eine charmante Idee ist, auch bei vielen Kollegen, aber damit tritt man natürlich Leuten auf den Schlips und verletzt auch so ein Stück weit die Privatsphäre.
Sehr gut. Nee, also das war auch nicht mein Ansinnen, dass man da irgendwie in die Quere kommt. Eine Frage habe ich noch, weil du das auch mal gesagt hast. Ich glaube, dieser Notetaker, den du vorher auch als Plattform-Feature benannt hast, sogar der könnte in Endgeräten funktionieren mit RumOS 26.
Ja, der funktioniert auch bei den Endgeräten. Das heißt, man hat jetzt nativ auf der Oberfläche auch das Bedienelement, wenn man es dann eingeschaltet hat, Notetaker. Und dann muss ich gar nicht in einem Videocall sein oder in einem Videomeeting, sondern ich kann den Meetingraum eben nur als Vorort-Meeting nutzen und dann habe ich jemanden, der meine Notizen für mich mitschreibt.
Boah, das ist ja cool.
Und das Ganze eben entsprechend auswertet, ja.
Okay, und sogar, es würde auch Multiplattform funktionieren. Also Notetaker ist nicht beschränkt auf die Kunden, die auch eine Webex-Subscription haben, oder gibt es da doch eine Abhängigkeit?
Das ist ein Plattform-Feature.
Okay, dann habe ich das verstanden. Dann ist es sozusagen den Webex-Plattform-Kunden zwar vorbehalten, nichtsdestotrotz können sie das aber dann auch für mehrere Plattformen einsetzen wahrscheinlich.
Ja, genau.
Das klingt alles unglaublich spannend. Das heißt, wir haben zusammengefasst, wir haben diese Enterprise-Search, was ich ein super spannendes Thema finde, den ganzen Inhalt sozusagen zu indexieren, über die Suchplattform des Kunden einzusetzen. Wir haben mit der Webex-Plattform neue Funktionen hinzugewonnen, wie zum Beispiel den Notetaker, den ich super spannend finde. Wie oft findet ein Meeting statt? Und ey, sind wir ehrlich, ich hoffe, das hat auch der Meeting Scheduling Agent so vorgesehen, dass man Pausen zwischen den Meetings hat. Wie oft vergeht ein Tag und es war keine Pause? Ja. Und dann musst du am Abend versuchen, noch aus dem Kopf heraus zusammenzuschreiben, was du alles da jeweils besprochen hast. Und ich will ehrlich sein, manchmal habe ich abends was anderes vor, also zumindest manchmal, als meine Notizen zusammenzuschreiben. Ja?
In der Tat.
Mal ganz ehrlich sagen. Nee, sehr, sehr cool. Also da ist auf jeden Fall richtig was dazugekommen. Jetzt häufig bei dem, was wir jetzt besprochen haben, ist mindestens das Wort AI, muss ja so sein in der IT, mindestens 5-mal gefallen. Jeder spricht davon heute. Was hat es denn in euren Produkten für einen konkreten Business-Mehrwert? Also ich glaube, der eine oder andere kann sich schon was vorstellen, aber vielleicht nochmal aus deinem Mund.
Ja, das finde ich gut, dass du das auch so direkt ansprichst. Also auch bei uns ist das Buzzword AI natürlich überall da. Und das, was früher Intelligence hieß, heißt heute AI, ist einfach in den Sprachgebrauch mit reingeflossen. Wo wir uns differenzieren, ist ganz klar, dass wir das Ganze wirklich aus einem guten Grund machen. Also so schön Englisch gesagt, Purpose Built. Also was heißt das eigentlich? Wir konzentrieren unsere AI auf das Gesprochene und Gehörte. Also soll heißen, ich versuche die Sprache so gut wie möglich rüberzubringen, rauszufiltern, Störgeräusche rauszufiltern, zu verstärken, wo nötig, abzusenken, wo möglich. Und auf der anderen Seite das Gehörte eben auch anzufassen, also mit entsprechenden Filtermechanismen, dass ich gutes Audio zurückbekomme, dass ich Audio aufwerte, aber auf der anderen Seite auch, dass ich in der Lage bin, das Mikrofon und die Hardware, die davor sitzt, die das Audio einfängt, so geschickt zu benutzen, zu tunen, dass ich also auch immer wirklich die beste Audioquelle habe, dass ich den ganzen Raum erfassen kann und. Das ist das Thema Audio und Sprache. Und dann kommen wir natürlich noch weiter. Wenn wir sagen Audio und Sprache, dann betrifft das Ganze natürlich auch die Video oder das Video beziehungsweise die Kamera. Also auch da, gerade wenn man das am Beispiel von Endgeräten sieht, dass wir wirklich in der Lage sind, nahezu jeden Raum Video zu enablen, dass wir ein Riesenportfolio haben von Kameras, von dem normalen Schreibtisch bis hin zu einem großen Konferenzraum über einen Hörsaal, wo wir wirklich mit der Kamera automatisch den Sprecher erfassen und wenn der Professor vorne seine Rede hält, dass wir den komplett drin haben, ohne dass wir diesen klassischen Regisseur, den wir früher hatten, brauchen und eben alles automatisch mit reinbringen und dann über das Ganze noch in der Lage sind, solche Features zu legen, über die wir eben gesprochen haben. Also den Notetaker, der einfach erfasst, was gesprochen wird, wer spricht, widerspricht und auf der anderen Seite auch das dann umwandelt. Natürlich muss man dazu auch sagen, wenn jemand eine andere Sprache spricht, dass er die dann übersetzt oder vice versa. Das ist das Nächste, an dem wir arbeiten. Und dass das Ganze dann daraus eben die entsprechenden Aktionen ableitet, sei es den Polling Agent zu starten oder ein Meeting zu schedulen.
Und was auch AI ist natürlich auch, ihr macht euch Gedanken darüber halt auch, wie diese Sprache oder das Bild bei demjenigen ankommt, der auf der anderen Seite ist. Also ihr macht euch ja auch Gedanken darüber, wie das übertragen wird, wie man das komprimieren kann, wie man das aufwerten kann, extrapolieren oder wie auch immer, dass das auch auf der anderen Seite auch wirklich gut ankommt. Und der Hörer, der heute dabei ist, muss ich einfach nur mal fragen, wie viele Meetings beginnen erstmal mit ich höre dich nicht, ach, kannst du vielleicht dein Mikrofon nochmal anpassen? Und genau das ist das, was du mit Purpose Build meinst, einfach den Nutzen der Systeme zu erhöhen durch künstliche Intelligenz und nicht noch 836 weitere Menüoptionen aufscheinen zu lassen, wenn das Meeting beginnt, sondern versuchen, die Dinge, die sowieso logisch sind, einfach abzuarbeiten, um die Leute direkt produktiver zu machen. Vielleicht ist das ein ganz guter Begriff dafür, oder?
Absolut, absolut. Super zusammengefasst. Ne? Also ich meine, bei den Video-Endpunkten ist das immer so greifbar. Da gibt es die Möglichkeiten, die Leute auszuschneiden, nur einen Bildausschnitt zu übertragen, dass ich möglichst viele gleichzeitig sehe oder nur die aktivsten Sprecher in dem Meetingraum, die richtigen Leute einfangen, die gerade reden, die auch vielleicht im Raum untereinander reden und nur genau diese Bildausschnitte zu übertragen und eben nicht das, wo gerade überhaupt nicht geredet wird, wo die Relevanz nicht da ist. Und das Ganze eben so schön seamless, also nichts, wo der Enduser groß irgendwie mit reingehen muss, weil für uns beide ist das sicherlich einfacher, in einem Meetingraum oder am Laptop die ganzen Sachen rechts und links hin und her zu schalten. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Das soll ja eben automatisch passieren. Und das soll eben nicht der Enduser machen müssen, der es im Zweifelsfall eben sowieso nicht tut.
Ja, absolut. Also das ist einfach, dass es praktikabler wird und für den Kunden halt schneller nutzbar. Das ist ja sozusagen, alle von uns denken sich oder alle, die sich mit der AI beschäftigen, denken erstmal in Richtung unterstützende Funktionalitäten, die man vielleicht nicht lang konfigurieren muss. Und die sollen halt auch wirklich ohne große Umwege den Mitarbeitern oder beziehungsweise den Benutzern halt auch zur Verfügung stehen. Ja, super, Malte. Dann haben wir jetzt festgestellt, dass AI einfach wirklich die Produktivität steigert der Mitarbeiter und gerade der Nutzer eurer Plattform beziehungsweise auch eurer Endgeräte. Jetzt weiß ich aber auch, dass der ein oder andere sich Gedanken macht, wo werden denn diese künstlichen Intelligenzdaten eigentlich verarbeitet? Und ich glaube, darüber sollten wir auch mal sprechen. Würdest du nochmal kommen? Sag mal.
Absolut. Ist ein ganz wichtiges Thema. Die Nutzer haben Sorgen und Bedenken und sind natürlich, wie wir Deutschen, grundsätzlich immer skeptisch bei neuen Themen.
Na, ist doch dann perfekt. Dann haben wir jetzt darüber gesprochen, was auf der WebEx One alles neu war. Da gab es wirklich ein paar grundlegende Änderungen, auch was das Thema Plattform angeht, was das Thema Öffnung gegenüber anderen Anbietern angeht. Ich finde total spannend, dass wir hier Produktivitätsfeatures wie den Note-Taker angesprochen haben, wie diese Enterprise-Search-Funktionalität. Super. Beim nächsten Mal, und das ist das erste Mal eine zweiteilige Folge mit demselben IT-Komplizen, sprechen wir darüber, wie mit den Daten dahinter umgegangen wird. Wo liegen diese Daten? Wie zertifiziert wird die Analyse durchgeführt? Und damit können auch Kunden, die vielleicht etwas Vorbehalte haben gegenüber Cloud-Lösungen, sehen, wie stark das Commitment von Cisco ist hinsichtlich der Daten und der Datensicherheit, aber auch Souveränität. Und das machen wir direkt im Anschluss. Danke, Malte, dass du direkt zweimal mitmachst und deswegen speziellen Dank für die erste Folge und wir hören uns wieder.
Sehr gerne.
Das waren die IT-Komplizen, der Podcast von Comstore mit Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Jetzt abonnieren auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt.